Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und heute geht es um ein ganz aktuelles Thema, nämlich um Rammstein. Nein, nicht die Gruppe Rammstein, sondern den kleinen Ort Rammstein vor den Füßen oder Toren von Kaiserslautern. Rammstein ist so etwas wie die Drehscheibe des Todes im Krieg mit Drohnen und überhaupt im weltweiten Krieg der Amerikaner gegen wen auch immer. Und ich habe heute zu Gast Rainer Braun, einer der Koordinatoren der Kampagne Stopp Rammstein, gleich bei Neue Horizonte TV. Willkommen, Herr Braun.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Dass Sie den Weg von Berlin nicht gescheut haben. Und wir haben im Vorfeld ja ganz kurz geredet, dass wir auch dieses Interview möglichst schnell hochladen. Denn die Kampagne Stopp Rammstein ist sozusagen, geht jetzt auf die letzten Meter aufs Finale zu. Wollen Sie ein paar Takte zu der Genese sagen, wie Sie diese Kampagne gesteuert bzw. initiiert haben, denn ich habe mal im Internet geguckt, da scheinen doch Dinge passiert zu sein, die Sie überrascht haben, dass so viele verschiedene Gruppen zusammenkommen.
Ich glaube, als erstes muss man sagen, wenn es diese Kampagne nicht gäbe, müsste man sie sofort erfinden. Mhm. Nicht nur, aber auch besonders wegen der Drohnen. Mhm. Da ist Rammstein nun mal das absolute Kettenglied. Mhm. Der weltweite Drohneneinsatz der USA wäre undenkbar ohne Rammstein. Jede dieser verbrecherischen völkerrechtswidrigen Angriffe muss in Rammstein zwischengepolt werden. Die Signale müssen über Rammstein weitergeleitet werden. Aber aktuell gibt es noch sicher einen weiteren Grund. Die NATO feiert das Raketenabwehrsystem. Das erste hat sie in Polen den Spatenstich begonnen. In Rumänien letzte Woche eingeweiht. Rammstein ist die Einsatzzentrale für dieses Raketenabwehrsystem. Das ist nicht nur sündhaft teuer, sondern es fördert auch die Militarisierung im Osten. Denn die Russen werden darauf reagieren, werden ihre Atomwaffen, ihre Truppen weiter nach vorne schieben, um genau dieses diesen Raketenabwehrschirm zu unterlaufen. Und Rammstein koordiniert es wieder. Also noch ein weiterer Grund. Wir haben diese Kampagne im Juli, August letzten Jahres begonnen, mit einem Aufruf, ganz billig und einfach. Und haben uns dann in dem Koordinierungskreis gesagt, wir wollen eine erste Aktion vor Rammstein machen. 25. 26. September war diese Demonstration in Landstuhl hin zur Basis. Landstuhl ist einer der Orte in der Umgebung der Basis. Mhm. Wir hatten bei der Polizei, ich erzähle das, weil es so ein bisschen dönigenhaft, aber schön ist, 300 Leute angemeldet. Die Polizei war darauf eingestellt, dass 50 kommen. Mhm. Als die Verantwortliche der Polizei fragte, warum, sagte er mir, wissen Sie, in der Vergangenheit war es immer so, Sie, das meinte er, die Friedensbewegung, haben 300 angemeldet, da kommen 50. Es waren aber 1500 da. Mhm. Und von dem waren wir sehr überrascht. Mhm. Und es zeigt einfach, dass die Sensibilität für diese Frage steigt. Mhm. Und die ist seitdem deutlich weiter gestiegen. Mhm. Wir haben heute in der Bundesrepublik Deutschland 12 lokale Rammstein-Komitees. Wir haben jetzt schon Busbestellungen von 10 bis 15 Busse, die zu den Aktionen kommen werden. Mhm. Wir haben eine Sensibilität von Menschen, dass es mit dieser Basis so nicht weitergeht. Also einen Delegitimierungserfolg dieser Basis haben wir jetzt schon erreicht. Mhm. Und jetzt wollen wir einmal symbolisch deutlich machen, dass diese Basis von vielen abgelehnt oder zumindest in Frage gestellt wird. Wir wollen damit auch vor allen Dingen den Menschen, die dort leben, Mut machen. Es ist nicht so ganz einfach, wenn man in dieser Region lebt, gegen die Basis zu sein. Da hängen Arbeitsplätze dran. Da hängen im Wesentlichen auch Häuser dran, die man gebaut hat, um an die Amerikaner zu vermieten. Über Generationen jetzt hinweg schon. Da hängt auch eine ganz enge Beziehung deutsch-amerikanischer Art, viele persönliche Kontakte und Ähnliches zusammen. All das bricht aber auf. Aus drei Gründen. Erstens, die Drohnen werden von den meisten Menschen auch dort abgelehnt. Zweitens, die Arbeitsplatzanzahl reduziert sich fast täglich. Mhm. Die Amerikaner werden immer mehr zu Selbstversorger in fast allen Dingen.
Das heißt, in der Base,
in der Base ist alles vorhanden. Von McDonald's über den Griechen, vom riesig neu gebauten Hospital über Schulen, Ausbildungszentren, Unterkunftsmöglichkeiten, alles. Ich sage etwas salopp. Eigentlich gibt es nur zwei Sachen, was die amerikanischen Soldatinnen und Soldaten, nein, die Soldaten im Wesentlichen draußen brauchen. Das ist mit dem Auto verrückt in der Gegend rumzufahren und der Puff. Mhm. Das haben sie in der Basis nicht. Mhm. Das heißt, die Anzahl der Arbeitsplätze reduziert sich. Und die Menschen merken aber auch zunehmend die negativen Auswirkungen. Nicht nur das permanente Donnern der Flugzeuge über ihren Häusern. Und wenn sie mal so ein Wochenende da waren, dann merken sie, was beeinflusste und reduzierte Lebensqualität ist. Mhm. Das ist unangenehm, wenn einem laufend diese großen Flugzeuge über den Kopf fliegen. Mhm. Das heißt, der Emissionsdreck ist deutlich höher. Das Wasser ist verschmutzter. Die gesamte Basis ist ja nach unten hin Öl verseucht.
Also darf ich kurz mal nachhaken, also große Flugzeuge heißt, dort landen Transportflugzeuge, die technisches Gerät bringen. Warum sonst große Flugzeuge?
Also diese Basis ist neben der Drohnenangelegenheit das zentrale Verladezentrum amerikanischen Materials, Munitionen, Truppen und Menschen, im Wesentlichen zwischen den Nahen und Mittleren Osten und den USA. Und bei jeder Krisensituation in der Welt, sobald sie was zuspitzt, verdoppelt und verdreifacht sich
dieser Verkehr.
Luftverkehr. Ja, unter der Basis ist das größte Munitionsdepot der Amerikaner außerhalb der USA. Die gesamte Basis ist mehr oder weniger untertunnelt. Und dort lagert alles, was man sich an Raketen, an Munition, an Zerstörungspotenzial vorstellen kann. Da ist natürlich dann auch diese gesamte technische Infrastruktur, vom billigen Spaten angefangen bis über das entsprechende Computersystem, Controlling Computering, was Soldaten und Einsatzkräfte heute mit sich führen. Und das alles befindet sich auf dieser Basis, muss dorthin geschafft werden und wird weggeschafft werden. Inklusive der Truppen, die die Amerikaner in einem Rhythmus von 2-3 Monaten auswechseln, aber auch der Truppen, die aus Afghanistan verwundet kommen, dort gepflegt werden, dann nach Hause gebracht werden. Oder frische Truppen, die dorthin gebracht werden und dann auf einem ihrer Schiffe, Stützpunkte im Mittelmeer oder in, vor allen Dingen im Nahen und Mittleren Osten stationiert sind. Es ist ein permanenter Verkehr, den man am besten vergleichen kann. Der Einflugstand ist wie eine Autobahn. Es geht rein und raus, fast permanent. 6 Tage der Woche, Sonntag soll angeblich frei sein. Aber wir haben auch schon gemerkt und notiert, dass auch Sonntag Maschinen gelandet und gestartet sind.
Im Vorfeld habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ist denn Rammstein ein exterritoriales Gelände, wo praktisch die Bundesrepublik keinen Einfluss drauf hat, was du weiß ich, durch welche Verträge, also exterritorial wie eine Botschaft oder wie?
Es ist ganz eindeutig geregelt. Es gibt ein Truppenstationierungsabkommen. Ja. Zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Dieses ist neu gefasst worden nach der Wiedervereinigung 1990, unterschrieben von Helmut Kohl und Bush Senior. In diesem Abkommen ist drin, dass die Bundesrepublik Deutschland das entsprechende Gelände an die Vereinigten Staaten vermietet und dass die USA dieses Gelände nutzen kann. Und jetzt gibt es den interessanten Passus. Dieser Vertrag kann von der Bundesregierung gekündigt werden. Innerhalb von 48 Monaten muss eine Kündigung von der amerikanischen Armee vollzogen werden. Eine der Begründungen und der Kern der Begründung ist natürlich, wenn die Einsätze gegen Völkerrecht und das deutsche Grundgesetz verstoßen. Dann ist eigentlich jede Bundesregierung gezwungen, diesen Vertrag zu kündigen, vom Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, heißt ja als allererstes das Grundgesetz einzuhalten. Das heißt, die Bundesregierung müsste heute dieses Abkommen kündigen, wenn sie ihre Aussage, dass sie Drohneneinsätze, Töten von Menschen, kritisch gegenübersteht und es eigentlich auch ablehnt. Dieses geschieht aber nicht. Aus unserer Meinung nach falsch verstandener Bündnissolidarität mit den Vereinigten Staaten. Es ist also nicht so, dass die Vereinigten Staaten auf diesem Gelände schalten und walten kann, wie sie will. Sie ist an die Vorgaben, die Rechtsordnung, das Grundgesetz und damit auch an das Völkerrecht gebunden.
Also Haager Landkriegsordnung und so weiter.
Ja.
Okay, das heißt, Ihre Forderung, haben Sie die Politikern auch schon mal kundgetan? Gibt es da überhaupt eine Bereitschaft, über Rammstein zu sprechen?
Also Rammstein ist natürlich über Jahre ein Tabuthema. Aber ich glaube, dass wir es aufgebrochen haben. Man redet heute über Rammstein. Und jetzt gibt es natürlich die Nuancierung, wie man darüber redet. Die Konservativen in ihrer großen Mehrheit, positive Ausnahmen immer eingeschlossen, sagen, das ist unsere Bündnissolidarität, wir müssen das machen im Rahmen der NATO, wobei die NATO mit dem Truppenstationierungsabkommen nichts zu tun hat. In der Sozialdemokratie gibt es dann immer wieder so ein bisschen hin und her. Die Grünen in der Region sind gegen die Basis, die sind auch ein Teil unserer Kampagne.
Hört, hört.
Die unterstützen uns wirklich sehr aktiv, kann ich gar nichts gegen sagen. Ja, also wir erarbeiten auch mit Unterstützung von grüner Kommunalpolitikerinnen und einem ehemaligen Abgeordneten zurzeit einen Konversionsplan. Wie kann aus dieser Basis zivil umgeändert werden, ohne dass Arbeitsplätze bedroht sind, sogar dass mehr Arbeitsplätze entstehen? Da haben wir einen sehr spannenden runden Tisch jetzt eingerichtet, wo wir mit Experten darüber diskutieren, wie sowas geschehen kann. Initiiert von einem ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten, der lange Jahre Konversionsbeauftragter des Landes Brandenburg war und damit auch über viele Erfahrungen in diesen Konversions, es handelt sich ja da um Regionalkonversion, verfügt. Und daran arbeiten wir sehr intensiv. Also
um auch den Menschen dort vor Ort die Angst zu nehmen.
Die Angst zu nehmen und gleichzeitig deutlich zu machen, es gibt Alternativen. Ja. Und es gibt mehr Arbeitsplätze in konvertierten gesellschaftlichen Bereichen als in der Rüstungsproduktion, in der Rüstungsentwicklung. Ja, und das ist nicht ganz einfach, weil das bedarf natürlich eine Anschubfinanzierung. Aber wir haben durch Brandenburg und die Konversionsüberlegung vor allem in der Landesregion dort, aber auch in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz, das war ja der unsinkbare Flugzeugträger der USA bis 1989. Erfahrung in Konversion. Viele kennen den Flughafen Hahn. Der Flughafen Hahn war ein US-Militärflughafen. Der ist zwar heute nicht im Positiven, aber immerhin ist er zivil nutzbar. Und heute arbeiten mehr Menschen in Hahn, als jemals in der Zeit der USA dort gearbeitet haben.
Zumindest Deutsche.
Oder Deutsche, ja. So, von daher gibt es da Erfahrungen und da wollen wir auch hin. Aber nochmal zum Ausgangspunkt der Frage. Von daher die Grünen durchaus positiv.
Vor Ort.
Vor Ort. Wobei man auch nochmal sagen muss, die Grünen lehnen insgesamt die Drohneneinsätze ab. Die SPD ist gespalten in dieser Frage. Es gibt SPD-Militärpolitiker, die jeden Schritt der Amerikaner unterstützen, aber auch dort gibt es kritische Stimmen. Und ich muss nicht wiederholen, dass die Linke natürlich in dieser Frage ein natürlicher Partner der Friedensbewegung ist mit der Ablehnung des Drohneneinsatzes und des Militärstützpunktes.
Können Sie noch ein bisschen was erzählen, wie das kam, dass sich doch so unterschiedliche Akteure jetzt zusammengeschlossen haben? Weil ich war einer der Teilnehmer der 1983 in Bonn, ja, und kann mich noch gut erinnern, wie mit den Bussen, ja, aneinander vorbei und so, ihr seid auch unterwegs. Ich glaube, die größte Demo, Friedensdemo auf deutschem Boden damals gewesen, mit fast 500.000 Leuten, dass sich unterschiedliche Friedensbewegungen jetzt zusammengetan haben.
Also erstmal würde ich mir sagen, wir sind noch lange nicht so weit, wie wir 1983 waren. Oder auch wie wir 2003 im Protest gegen den Irakkrieg waren. Aber es gibt wieder einen relativ guten Beginn, dass mehr Menschen sich in dieser Frage engagieren. Der Hintergrund für uns, diese Kampagne zu entwickeln, war, dass wir der Meinung sind, dass die Orte, wo von deutschem Boden Krieg ausgeht, stärker in die Öffentlichkeit gebracht und thematisiert werden sollen. Da gibt es eine ganze Menge. Das ist Büchel, Lagerung der US-Atomwaffen. In diesem kleinen Ort zwischen Rhein und Mosel. Das ist als Trainingszentrum für Kriegseinsätze in der Altmark, Schnüdersburg, wo ja im Prinzip der zivile Krieg in einem aufgebauten Dorf, Kleinstadt, sogar mit U-Bahn-Verbindung geprobt wird. Das ist Jadl in Schleswig-Holstein, wo es um den Drohnenstationierungsort geht, der zu entwickelnden europäischen Drohne. Mhm. Das sind solche Orte wie Spang-Dahlem, wo die Luftwaffe sehr stark stationiert ist. Also diese Orte stärker zu thematisieren und bewusst zu machen, dass wir heute schon ein Teil der Kriegsmaschinerie sind.
Einschließlich unserer Kriegswaffenproduktion. Ne?
Genau. Und als wir das angefangen haben, darüber nachzudenken, lag es natürlich auf der Hand, sage ich mal, den Top-Act oder die Spitze des Eisberges besonders ins Visier zu nehmen. Mhm. Und das ist Rammstein. Mhm. Weil Rammstein ist nicht nur Drohne. Rammstein ist im Wesentlichen die Einsatzzentrale aller luft- und kommunikationsgesteuerten Kriegseinsätze. Mhm. Das heißt, die Lufteinsätze, die Luftkoordinierung der gesamten Mittleren und Nahen Osten geschieht über Rammstein. Die Einsatzzentrale selbst für die Atomwaffen ist nicht Büchel, die lagern da, sondern Rammstein. Raketenabwehr-Einsatzzentrale ist Rammstein. Die Einsatzzentrale für das neue NATO-Luftwaffenzentralkomitee, Zentralgebiet in Kalka wird über Rammstein gesteuert. Mhm. Also Rammstein ist sowas wie das Gehirn des Ganzen. So, und das haben wir gesagt, wollen wir wieder in den Mittelpunkt stellen. Und sind dann natürlich angestoßen worden durch Menschen in der Region, die jahrzehntelang, ich will schon fast sagen, verzweifelt gegen diese Basis gekämpft haben und sich da auch wundgerieben haben. Und mit denen haben wir es begonnen und mit denen sind wir jetzt auf dem Weg, die Aktionen für den 10. bis zum 12. Juni vorzubereiten.
10. bis 12., aber es gibt ja auch noch ein Friedenscamp, das schon, glaube ich, am 8. beginnt. Das heißt, diejenigen, die jetzt sich Urlaub nehmen können oder gar außerhalb der Erwerbstätigkeit sind, die könnten auch schon früher anreisen. Ich nehme mal an, dass sie auch gewaltfrei dort demonstrieren werden. Und das Hauptglied ist ja die Menschenkette am Sonnabend. Ja.
Also nochmal, das Grundprinzip Gewaltfreiheit ist für uns ein Grundprinzip, mit dem wir agieren. Und Gewaltfreiheit schließt natürlich Aktionen des zivilen Ungehorsams ein. Aber wir werden nicht mit den Methoden agieren, die wir prinzipiell als Friedensbewegung ablehnen. Wir wollen mit dem Camp eigentlich mehrere Bedürfnisse befriedigen. Das erste ist, viele junge Menschen wollen mal miteinander reden und sich austauschen, was sie so im tagtäglichen Leben kaum oder viel zu wenig können. Dazu ist das Camp geradezu ideal. Zweitens muss ja ganz viel vorbereitet werden. Also eine Menschenkette fällt nicht vom Himmel und Veranstaltungen vorher fallen auch nicht vom Himmel. Dafür brauchen wir Hilfe und Unterstützung. Die werden wir über das Camp uns organisieren. Und das Camp ist auch sowas wie eine Symbolik für die örtliche Bevölkerung, dass viele nette Menschen zu ihnen kommen. Wir werden die örtliche Bevölkerung auch am Donnerstagabend in das Camp einladen. Sagen, guckt euch an, was das hier ist. Das sind weder schwarz dekorierte Menschen, noch irgendwas ganz Schlimmes, sondern bitte, ihr könnt mit denen reden und ihr seht, was die alles für tolle Sachen für das Wochenende vorhaben. Das ist das Camp, von dem wir, auch das ist neu und zeigt ein bisschen die veränderte Psychologie der Region, von einem örtlichen Bauern eine große Wiese kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Letztes Mal hatten wir noch ein kleines Camp. Da sind wir doch auf den Zeltplatz gegangen. Dieses Mal nicht mehr notwendig. Auch das zeigt so ein bisschen verändert. Die Turnhalle nebenan und der Sportverein stellt uns die Duschen zur Verfügung. Also wir sind nicht mehr Fremdkörper in dieser Region. Und das ist für uns natürlich schon mal ein großer Schritt nach vorne.
Also als jemand, der sehr früh in den 80ern, 70ern, 80ern in der Friedensbewegung, der Umweltbewegung aktiv war, aber auch eben gesehen hat, wie bestimmte Kräfte ja, solche Demonstrationen missbraucht haben, um Unfrieden zu stiften, beziehungsweise die ganze Sache sozusagen zum Kippen zu bringen. Sprich, ne, damals hieß es einfach der schwarze Block, ne, wo wir dann versucht haben, mit der Gitarre dazwischen, zwischen Polizei und schwarzem Block, hat nicht immer ganz geklappt. Haben Sie da irgendwie Vorsorge getroffen, dass Sie, sag ich mal, wirklich nur gewaltfrei demonstrierende Menschen sammeln und nicht, und ich, häufig waren diese schwarzen Blocks aus meiner Sicht unterwandert vom Verfassungsschutz oder wie auch immer, um Agent Provocateur zu sein, Startbahn West, alle möglichen Sachen, wir gehen da gewaltfrei hin und auf einmal eskaliert das, weil ein paar, ne, Steine werfen. Haben Sie da irgendwie Vorsorge getroffen?
Sie haben ja mit Ihrem letzten Satz schon gesagt, man kann es niemals hundertprozentig ausschließen, weil bestimmte Institutionen da durchaus mitwirken.
Ja.
Ja, also ich erinnere mich selbst noch als jung in der Friedensbewegung, dass bei der Busch-Demonstration 1980 oder 1982 in Krefeld der Verfassungsschutz den ersten Stein geworfen hat. Mhm. Der Typ ist hinterher verurteilt worden dafür. Mhm. Und da ist aufgeflogen, wer ihn bezahlt hat.
Ja.
Wir können nur alles tun mit Ordnern, mit Sicherheit, mit der Vernunft der übergroßen Anzahl der dorthin kommenden Menschen. Mhm. Und ich will auch mal sagen, auch durchaus mit dem positiven Willen der Polizei, die ja auch kein Interesse hat, dass es da zur Massenschlägerei, zu Massenkrawallen kommt, das so vernünftig wie möglich im Griff zu behalten. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir über unsere eigenen Sicherheitskräfte das im Griff behalten. Wir sind auch in einem sehr positiven Kommunikationsverhältnis mit der Polizei, wo alle das Interesse haben, das so friedlich, so bunt, so attraktiv und so ansprechend wie möglich zu machen. Unser Ziel ist eine Sympathiewerbung in der Bevölkerung. Delegitimieren von Rammstein kriegen wir nur hin, wenn wir die Sympathie der lokalen Bevölkerung in ihrer übergroßen Mehrheit gewinnen. Das ist das Ziel. Deswegen werden wir alles machen, es so bunt, kreativ, fantasievoll, ideenreich wie möglich zu machen. Ich würde mal sagen, von heutigen Gesichtspunkt kann man es ausschließen. Der Ort, die Aktion ist nicht ein unbedingtes Provokationsfeld. Es gibt andere Aktivitäten, wo wir die Provokationen erlebt haben. Mhm. Ich sage nur mal 60. Jahrestag der NATO in Straßburg. Heute wissen wir, wer da provoziert hat. Mhm. Da ist es eine zugespitztere Situation. Ich bin ganz optimistisch, dass das sehr familienfreundlich wird und würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wie letztes Mal auch viele eben auch mit dem Kinderwagen und den kleinen Kindern kommen und mitmachen. Mahlmöglichkeiten, alles sowas stellen wir zur Verfügung.
Die Menschenkette soll von Kaiserslautern, also an jenem 11. Juni, Samstag, den 11. Juni, von Kaiserslautern bis zur Airbase reichen. Das sind ungefähr 18, 19 Kilometer, wenn ich mich recht entsinne. Hab mal hochgerechnet, wenn man so arm am Arsch hat, da brauchen Sie schon ein paar tausend Menschen, die das machen.
Also erstmal will ich sagen, wir sind gerade mit der Polizei in der letzten Diskussion über das Feintuning der Menschenkette. Da gibt es Teilgebiete, die gehen durch den Wald, die sind ja nicht so schlau für uns, wir wollen ja dahin, wo die Menschen sind. Da gibt es ein Gebiet, das geht an der Straße ohne Fußweg. Wir wollen weder den Verkehr ganz lahmlegen, noch uns selbst und unsere Teilnehmer in Gefahr bringen, weil wir müssen ja auch einen Kommunikationsweg mit Fahrrädern und auch über coole Wampe mit Motorrädern entlang der Strecke haben. Da verhandeln wir und sprechen wir gerade mit der Polizei drüber. Von daher, die ganz letzte Feintuning der Route wird noch die nächste Woche geschehen. Wir brauchen aber definitiv ein paar Tausend.
Ja.
Ich hätte sogar gesagt, wir brauchen noch ein paar mehr. Jetzt, als jemand, der nicht völlig unrealistisch an sowas herangeht, haben wir uns natürlich auch überlegt, wie können wir uns doch ein bisschen helfen. Und haben für alle Demonstrationsteilnehmer je für die linke und für die rechte Hand einen wunderschönen Schal vorbereitet. Auf dem Schal steht Stopp Rammstein drauf und die Logos der Kampagne. Und jeder der Demonstrationsteilnehmer wird neben seinen Arm auch noch einen Schal für die linke und für die rechte Hand haben.
Okay, da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe.
Wir schaffen bunte Bilder
ja.
Und wir kriegen die Menschenkette auch geschlossen. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht überall. Vielleicht brauchen wir in den Orten, was unser erstes Ziel ist, reicht vielleicht Mensch zu Mensch.
Ja.
Aber auf den Strecken, die dann auch nicht so ganz so attraktiv sind, nehmen wir schon mal einen Schal mit dazu und dann werden wir es, glaube ich, hinkriegen. Aber definitiv brauchen wir einige tausend Menschen, um eine attraktive Kundgebung, Menschenkette hinzubekommen. Das ist aber auch das deutliche Ziel. Nach letztes Mal 1500 haben wir uns schon eine potenzierte Steigerung diesmal vorgenommen.
Potenziert. Ja, ist ja auch ein Stück der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, um das zu unterstützen. Zumal auch Nuoviso einen Film produziert hat, ne? Rammstein, das letzte Gefecht. Dieser Film wird ja in Kaiserslautern am Freitag, den 10. Uhr, aufgeführt. Um die Hintergründe einmal einem größeren Publikum deutlich zu machen. Sind über die Menschenkette hinaus noch Dinge geplant?
Also, ich würde gerne noch mal einen Gedanken zu dem Film sagen.
Ja.
Was unheimlich oft unterschätzt wird, ist, dass Rammstein auch ein Magnet ist, nämlich für die Waffen der anderen Seite. Was macht man denn als politisch-militärischer Gegner? Mhm. Man muss doch erstmal das Gehirn der anderen Seite zerstören. Mhm. Das heißt, Rammstein ist direkt im Schussfeld. Das kann man überlegen. Russische Raketen, Bomben, was immer sie werfen können. Und das heißt, diese Region ist inklusive der umliegenden größeren Orte ist ein potenzielles erstklassiges Zerstörungsfeld.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, den man immer wieder deutlich machen muss. Und mein Eindruck von der Bevölkerung in dieser Region ist, dass sie das irgendwo spüren, aber verdrängen. Was ja auch mehr als verständlich ist, wenn man dort leben und arbeiten will und muss. Aber aus diesem Verdrängen ein aktives Handeln von mehr zu machen, ist eines der großen Ziele dieser Aktion. Ja, wir haben in Kaiserslautern jetzt eine wirklich hervorragende Stopp-Rammstein-Initiative gründen können, die mit riesigem Engagement diese Aktion vorbereitet. Die kann aber größer werden. Außerdem kann man ja auch in Landschuh noch eine gründen und in den anderen kleineren Orten. Das ist für mich noch ein großer Ansporn für diese Aktion und auf diese Magnetfunktion weist, glaube ich, dieser Film, der einfach deutlich macht, was dort passieren kann, eindrucksvoll hin. Von daher kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich diesen Film dann auch perspektivisch wo auch immer anzusehen. Ansonsten, was planen wir? Wir versuchen so eine Mischung zu machen zwischen Aufklärung und Information, Aktionen und Protest. Deswegen werden wir mit dem Camp eben schon am Mittwoch beginnen. Mittwochabend haben wir sowas vor wie so eine kleine Auftaktparty im Camp. Dann werden die gesamten Camp-Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Donnerstag und Freitag, wie soll ich mal sagen, nochmal ausschwärmen und werben. Wir haben uns auch als Ziel gesetzt, um eine richtige Werbekampagne vor den Schulen zu machen und vor den Fachhochschulen und Universitäten. Also Uni gibt es in Kaiserslautern, Fachhochschule gibt es mehrere in der Region, um da noch junge Leute sind ja auch kurzfristig noch mobilisierbar.
Ja.
Freitagabend werden wir eine große öffentliche Veranstaltung in der größten Kirche in Kaiserslautern, in der Versöhnungskirche machen. Und zwar mit dem Willi Wimmer, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, unter Helmut Kohl, der an diesen Diskussionen über das Stationierungsabkommen mit beteiligt war. Und dem Albrecht Müller, ehemaligen Planungschef im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt. Und einer der Väter, ich will mal sagen, der Politik der gemeinsamen Sicherheit. Weil es geht ja auch immer um Alternativen.
Ja.
Die werden an dem Abend in dieser großen Kirche reden und miteinander diskutieren. Und werden dann am Samstag die Menschenkette machen mit drei Auftaktkundgebungen zu Beginn. Eine, kann man jetzt schon sagen, wird direkt am Bahnhof in Kaiserslautern sein. Und von da aus wird man dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Orten fahren. Und die anderen beiden werden an der Strecke sein. Und wir werden schließen mit einer Schlusskundgebung direkt an der Base. So nah wie möglich an der Airbase. Wir haben für diese Schlusskundgebung gewinnen können einen ehemaligen CIA-Agenten, Ray McGovern, der aus dem CIA ausgestiegen ist und seitdem überall in der Welt herumfällt und die Wahrheit über den CIA erzählt. Heute ist uns ja wieder eine neue Wahrheit präsentiert worden, nämlich die Wahrheit, wer dafür gesorgt hat, dass Nelson Mandela 27 Jahre auf dieser Insel verbringen muss.
Heute
in der Zeitung steht, verpfiffen hat ihn der CIA. Der wusste, wo er sich aufhielt, nachdem er in die Halblegalität gegangen war. Die haben ihn faktisch an die südafrikanische Rassistenregierung ausgeliefert. Als Begründung CIA, der gefährlichste kommunistische Terrorist seiner Zeit. Der Friedensnobelpreisträger. Der vielleicht geachtetste Mensch des 20. Jahrhunderts, ist glaube ich nicht zu übertrieben, ihn so zu bezeichnen. Also deswegen freuen wir uns sehr, dass der Kollege Ray McGovern zu uns kommt und sicher auch nochmal das sagen wird, was die ganzen geostrategischen Implikationen von amerikanischer Globalpolitik sind und welche durch verheerende Rolle Geheimdienste, und dann sind wir natürlich auch bei der NSA-Geschichte, insgesamt spielen, auch für NSA spielt natürlich Rammstein eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil da die Technologie für alle Bespitzelungen vorhanden ist.
Im Prinzip ist das, was Sie mit Rammstein machen, ein Akt der Rückgewinnung von Souveränität dieses Staates, die ja von vielen angezweifelt wird, dass sie denn je existierte in den Jahre nach dem Krieg, wir haben jetzt 71 Jahre nach dem Krieg, nach der Haager Landkriegsordnung hätten schon Verträge geschlossen werden sollen. Also Souveränität, das heißt, wir haben als Staat oder Gebilde, was man Staat nennt, hätten die Möglichkeit, diesen Vertrag zu kündigen und tun es nicht. Und darauf werden Sie hinweisen, ja, dass dieser Staat innerhalb dieser Scheinsouveränität doch Rechte hat, die er nutzen könnte. Ist das?
Also ich würde es gerne noch mal etwas deutlicher formulieren. Ich bin für jede Kritik an amerikanischer Politik zu haben. Mhm. Die muss auch sehr scharf formuliert werden. Geostrategische Verantwortung der USA in den letzten 20 Jahren hat zu dem Chaos geführt, das wir heute auf dieser Welt haben. Mhm. Oder mal einfach gesagt, ohne Bush kein IS. Das muss man immer und immer wieder betonen. Und was an Zerstörung dort durch Kriegspolitik der USA geleistet worden ist, ist verbrecherisch. Und der Bush gehört nicht auf seine Farm, sondern eigentlich nach Den Haag ins Gefängnis. Trotzdem und gerade weil ich das so scharf betone, sage ich auch immer, die Bundesrepublik und die Bundesregierung hat eine eigene Verantwortung, eigene Möglichkeit, aus dieser Kriegspolitik auszusteigen. Und die kann man nicht abschieben, indem man sagt, es geht nicht. Es geht, wenn der politische Wille vorhanden ist. Und keine der Regierungen der letzten Jahre, ob Große Koalition, ob SPD-FDP und ob SPD-Grüne.
Ich wollte gerade sagen, Kosovo.
Kosovo hat bisher diese Schritte gemacht, die eigene Verantwortung wahrzunehmen. Und das muss man ganz deutlich sagen. Deswegen richten sich unsere ersten Forderungen auch immer an unsere Regierung, die wegkommen muss von der Unterstützung, Tolerierung bis aktiver Beteiligung an Kriegspolitik und wieder eigentlich hinkommen muss zu dem, was Willy Brandt mit dem berühmten Satz in seiner Nobelpreisträgerrede gesagt haben: Krieg ist der Ultima Irratio und Frieden ist Ultima Ratio. Dahin muss die Politik wieder kommen und dafür stehen wir auch in Rammstein. Und dafür steht auch die Friedensbewegung insgesamt mit ihren Aktionen.
Ich finde, Sie haben ein wunderbares Schlusswort für dieses Interview gesetzt und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass diese Menschenkette in Rammstein ein Erfolg wird. Erfolg auf dem Weg zur Souveränität und einer wirklichen Friedenspolitik, die den Namen verdient hat. Herr Braun, vielen Dank für Ihr Kommen.
Herzlichen und Dank.
Meine Bitte an Sie, die Sie spontan und mobil sind, noch vielleicht über Ihre Zeit auch herrschen können, ohne um Erlaubnis bitten zu müssen, dass Sie den Arbeitsplatz verlassen. Vielleicht schließen Sie sich an. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr mal Rückschau halten können, was diese Menschenkette in Rammstein alles in Deutschland ausgelöst hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Neue Horizonte TV. Tschüss, machen Sie es gut.